Deutschlandfunk, der Tag.
Ich möchte ein Beispiel dir sagen, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt die letzten Jahre.
Steffen Wurzel war bis vor kurzem China-Korrespondent der ARD. Hier im Podcast hat er uns gestern seine Erfahrungen der letzten Jahre aus China geschildert.
Dass man heute nämlich, ich sag mal so, das ist seit Beginn der Covid-Pandemie, dass Leute nicht mehr offen den Namen aussprechen von Xi Jinping. Dass man also, wenn man zum Beispiel im Restaurant sitzt, nur noch von ihm spricht. Hm. Oder dass man mit der Stimme so ein bisschen runtergeht.
Das hat ja schon ein bisschen was von Harry Potter, Lord Voldemort.
Das hat was von Lord Voldemort, 100%. Ja. Deutlich angstspürbar. Und das habe ich die letzten Jahre auch in China erlebt. Das hat mich sehr beeindruckt.
China also, ein Überwachungsstaat. Ein Land, in dem Menschenrechte nichts zählen. Und ein Land, das inzwischen pfeift auf die Kritik aus dem Rest der Welt. Und genau da haben nun heute die Olympischen Winterspiele begonnen.
Grundsätzlich ist Sport immer politisch, weil es eben Gemeinschaft zusammenbringt,
meint der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter.
Und im Grunde genommen widerspricht es dem olympischen Gedanken, Olympische Spiele in Ländern mit krisenhaften Entwicklungen oder mit zweifelhaftem Umgang mit Menschenrechten abzuhalten.
Ziemlich umstrittene Winterspiele sind das also.
Selbst wenn wir uns entschließen sollten, zumindest teilweise, diese Olympischen Spiele anzuschauen.
Dagmar Freitag, Sportpolitikerin der SPD.
Muss man sich immer vor Augen halten, dass in diesem Moment dann auch Menschen in Konzentrations-, in Internierungslagern gefoltert werden. Das kann man nicht ausblenden, auch wenn da bunte Spiele vielleicht im Fernsehen gezeigt werden. Ja. Denn die Bilder, die wir sehen, sind genau die Bilder, die wir sehen sollen.
Sollen wir diese Winterspiele also verfolgen und zugucken, egal ob als Journalisten oder als Zuschauerin? Habe ich drüber gesprochen mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Außerdem heute ein Konflikt um zwei Fernsehsender in Deutschland und in Russland. Die Deutsche Welle in Russland muss dicht machen, weil der Kreml es so will und weil der russische Sender RT.de in Deutschland keine Sendelizenz hat. Wie viel Propaganda steckt in diesem vermeintlichen Medienkonflikt? Das lassen wir uns erklären von Bettina Schmieding, unserer Medienexpertin. Alles an diesem Freitag, dem 4. Februar 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Jetzt wissen wir natürlich nicht, wer die Flamme entzündet. Aber ist die Frage, welchen kadernahen Sportler.
Maximilian Rieger, Deutschlandfunk Sport. Mit dem habe ich vorhin um 14 Uhr gesprochen. Da lief im Fernsehen gerade die Eröffnungsfeier bei den Winterspielen in Peking.
Oder ob sie tatsächlich das absurde Manöver abziehen, dass es Peng Shuai wird, was auch irgendjemand mal ins Spiel gebracht hat, um die Charade dann irgendwie komplett zu machen.
Ja, klar. Also sagen wir erstmal schön Hallo.
Hi.
Maximilian, grüß dich. Hallo. Wir sind ja schon mittendrin.
Ja.
Aber die große Frage, die ich mir stelle, kann man überhaupt hier über diese Eröffnung von den Winterspielen, kann man über diese Winterspiele, kann man in den kommenden zwei Wochen über Sport reden, über diese Winterspiele, ohne über Politik zu reden?
Nein, kann man nicht. Also das ist ein wirklicher Zwiespalt, in dem wir uns natürlich auch befinden, als diejenigen, die darüber berichten. Aber ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Ich glaube auch nicht, dass man das trennen darf, weil das sind wirklich keine normalen Olympischen Spiele. Olympische Spiele sind immer außergewöhnliche Ereignisse. Aber das, was wir da erleben werden, sind Winterspiele in einem autokratischen Land, in dem wir wissen, dass dort 100.000 Uiguren in Lager interniert sind. Ein Land, das die Demokratiebewegung in Hongkong unterdrückt, das Druck ausübt auf Taiwan zum Beispiel. Und das Ganze wird eben oder soll eben durch diese Olympischen Spiele ein Stück weit überdeckt werden. Das Ganze findet statt während Corona in einer Art und Weise, die komplett gegen den eigentlichen olympischen Geist, sofern der jemals existiert hat, der Geist von Völkerverständigung geht. Also das sind ganz viele Aspekte, die über das rein Sportliche hinausgehen werden, worüber wir berichten müssen und sprechen müssen.
Beschäftigt das denn auch die deutschen Sportler, die da jetzt in China sind, die Sportlerinnen und Sportler?
Das beschäftigt die insofern, indem sie natürlich dann zu diesen Dingen auch immer wieder Stellung beziehen müssen, was natürlich ein Stück weit ungerecht ist.
Können die das denn? Dürfen die das? Stellung beziehen in Peking?
Ja, Also das IOC sagt ja, abgesehen von Medaillenzeremonien oder während der Wettkämpfe, da sind politische Äußerungen ja bei Olympischen Spielen seit jeher nicht erlaubt von Seiten des IOC. Aber zum Beispiel auf Pressekonferenzen sollen Sportlerinnen und Sportler ihre Meinung sagen dürfen und sollen dann auch geschützt sein. Das sagt das IOC. Jetzt hat aber in der vergangenen Woche ein Mitglied des chinesischen Organisationskomitees gesagt oder angedeutet, dass wenn eben gegen chinesische Gesetze verstoßen wird, dass das eben auch zu Konsequenzen führen könnte. Und da würde ich mir als Sportlerin oder Sportler, der da vor Ort ist, wirklich 3-4 Mal überlegen, wie offen ich damit umgehe. Und man hat es auch im Vorfeld in Interviews gehört. Wir haben ja relativ viele Sportlerinnen und Sportler gesprochen, dass sie natürlich ein Bedauern darüber ausdrücken, dass diese Spiele in solchen Ländern stattfinden. Sie aber auch sagen, das ist eigentlich etwas, wo wir ja auch gar nichts für können, weil die Sportlerinnen und Sportler haben auch keine Wahl gehabt. Die haben sich China nicht ausgesucht, das war das IOC. Und die sind in der schlechten Lage, weil sie eben von uns zum Beispiel dann natürlich auch mal gefragt werden und vielleicht auch Stellung beziehen wollen und es in manchen Stellen auch nicht können oder eben auch manche eben nicht wollen, weil sie sagen, ich bin Sportler und der Rest ist Politik.
Wie positionieren sich denn da die anderen Akteure? Du hast jetzt schon natürlich die Sportlerinnen und Sportler genannt. Das IOC, da können wir gleich sicher auch nochmal drüber sprechen. Was ist denn mit den Deutschen, mit den europäischen Politikern? Was ist da dein Eindruck?
Fangen wir mal bei der deutschen Bundesregierung an. Die schickt keine Top-Politikerinnen, also niemand aus dem Kabinett fliegt nach China. Einen diplomatischen Boykott will man das aber nicht nennen. Und da sind wir mitten in der Diskussion, wie man eben mit China und diesen Spielen dann noch umgeht. Und die deutsche Bundesregierung, die sich ja unter der Außenministerin Annalena Baerbock auch eine wertebasierte Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat, würde ich sagen, hat zumindest in Sachen der Olympischen Winterspiele dieses Ziel, eine werteorientierte Außenpolitik zu machen, verfehlt. Weil wenn sie eine werteorientierte Außenpolitik gemacht hätten, dann hätten sie ganz klar gesagt, wir schicken keine Politikerinnen und Politiker, weil wir eben ein Zeichen setzen wollen gegen die Menschenrechtsverletzungen in China.
Und warum ist das so schwer, das zu sagen?
Weil man wahrscheinlich dann, sobald man in Regierungsämtern ist, dann doch realisiert, dass wenn man das tut, man natürlich dann auch mit Backlash rechnen muss. Und China ist nun mal der wichtigste Handelspartner von Deutschland und es hängen sehr viele deutsche Arbeitsplätze daran, am Goodwill von den Chinesen. Und deswegen hat man sich, glaube ich, auf diese halbgare Position zurückgezogen, eben auch weil es eben in der EU keine gemeinsame Position gab. Das wurde ja seit Wochen vorgeschoben, dass man sich immer abstimmen wollte mit den europäischen Partnern. Und dann ist Frankreich sehr früh ausgeschert und hat gesagt, nein, wir beteiligen uns an so einer Aktion nicht, weil das nur Symbolpolitik ist. Und da würde ich jetzt mal in Klammern setzen, weil Paris 2024 der nächste Ort ist für die Sommerspiele, will man da das IOC auch nicht vergraulen oder eben andere Länder nicht vergraulen. Von daher war die europäische Lösung sehr schnell vom Tisch, hat das trotzdem die ganze Zeit als Ausrede benutzt, sich nicht positionieren zu müssen. Jetzt ist man halt in der Position angekommen, wir schicken ja niemanden, wir nennen es nicht diplomatischen Boykott, aber ihr könnt euch ja denken, dass es irgendwie als Boykott gemeint ist, aber wir sagen es nicht als Boykott. Da haben zum Beispiel Dänemark und die Niederlande deutlich klarer agiert und haben gesagt, ob es jetzt europäische Lösung ist oder nicht, wir schicken niemanden hin und nennen es auch einen diplomatischen Boykott. Also es würde gehen, die Deutschen haben es halt nicht getan.
Was ist denn mit dem IOC? Die stecken mit dem Regime in Peking unter einer Decke, können wir das so sagen?
Das ist eine relativ treffende Beschreibung, auch wenn sie salopp ist. Bei der Eröffnungsfeier jetzt gerade sind Thomas Bach und Xi Jinping aufeinander zugegangen, natürlich auf Corona-Abstand. Und dann hat man auch gesehen, wie Herr Bach sich 2-3 Mal schön verbeugt hat vor den chinesischen Staatschef und Chef der Kommunistischen Partei in China. Das war dann ein ganz gutes Symbolbild dafür, dass das IOC eine Aufgabe für sich selber sieht und das ist eben Spiele zu organisieren. Und das findet eben statt in China. Das können die Chinesen auch garantieren. Trotz einer Corona-Pandemie ist das kein Problem. Und alles, was da rum passiert, also zum Beispiel die Menschenrechtsfrage, das ist dem IOC egal. ich würde es einfach egal nennen. Ich habe mit egal, beziehungsweise es wird willentlich ignoriert. Und das ist wirklich für einen Sportverband, und da sind wir wieder auch bei den Athletinnen und Athleten, ein Sportverband ist ja eigentlich dafür da, dass gute Umstände da sind, damit die Sportlerinnen und Sportler ihren Sport ausüben können. Und da hat das IOC auch versagt, muss man ganz klar sagen. Das IOC hat nicht an die Sportlerinnen und Sportler gedacht, sondern das IOC hat daran gedacht, einen neuen Markt zu erschließen. Wiederholte auch ganz gerne die Propagandazahlen aus China, dass es mehr als 300 Millionen Menschen gibt, die jetzt in China für Wintersport begeistert werden können. Das IOC sieht darin einen neuen Markt und hat bei dieser Markterschließung die Athletinnen und Athleten vergessen. Die müssen die Suppe jetzt auslöffeln. Und wenn man eben Olympische Spiele in China ausüben möchte, dann kann man das nicht tun, wenn man die ganze Zeit auf Menschenrechten beharrt. Und deswegen zieht sich das IOC ja immer auf die Linie zurück, wir sind unpolitisch. Mhm. Und da würde ich eben sagen, Menschenrechte sind nicht politisch, sind keine politische Frage, sondern sind eine universelle Frage. Da kann sich eigentlich eine Organisation wie das IOC nicht zurückziehen, aber es tut es.
Maxi, ein ganz wichtiger Akteur in diesem ganzen Problemfeld sind ja wir Journalisten. Und ich könnte wahrscheinlich sagen, speziell ihr Sportjournalisten. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, das wäre ja auch noch ein wirklich effektives Tool, wenn Sportjournalisten sagen würden, wir berichten einfach nicht mehr darüber. Wir boykottieren die Berichterstattung über solche Spiele. Ist sowas eine Option?
Also es wäre natürlich, nehmen wir mal an, dass alle Fernsehsender, die Geld für die Übertragungsrechte an das IOC gezahlt haben, sagen würden, okay, wir zahlen jetzt kein Geld mehr für die Übertragungsrechte und übertragen das nicht mehr. Dann hätte das IOC natürlich ein Riesenproblem. Aber das wird nicht passieren, weil für die Sender, die ja häufig dann kommerzielle Sender sind, da eben dann trotzdem noch genug Einnahmen bei rausspringen. Also wir reden hier vor allen Dingen über den US-amerikanischen Fernsehmarkt. NBC ist der größte Geldgeber sozusagen vom IOC. Und das ist nicht realistisch, dass die da aussteigen. Dass der öffentliche rechtliche Rundfunk die Spiele überträgt, darüber kann man wirklich streiten. Da würde ich auch eine Meinung vertreten, die vielleicht im Öffentlich-Rechtlichen nicht mehrheitsfähig ist, nämlich sagen, ich würde sagen, ARD und ZDF bräuchten dafür eigentlich kein Geld ausgeben. Jetzt ist es so, dass im Rundfunkstaatsvertrag natürlich aber auch drinsteht, dass über herausragende Ereignisse berichtet werden muss. So. Von öffentlich-rechtlichen Sendern. Und dazu gehören wir auch. Deswegen wird es im Deutschlandfunk eben auch Berichterstattung geben über die Dinge, die sportlich passieren werden, aber dann eben auch über die Dinge, über die wir jetzt gerade schon, die wir jetzt gerade angerissen haben. Da muss man eine Balance finden. Aber also, wenn wir nicht darüber berichten würden, also wenn jetzt auch die kritischen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten von der SZ, Spiegel, FAZ zum Beispiel auch sagen würden, wir berichten da nicht drüber, das hätte, glaube ich, einen relativ geringen Effekt. Und da bin ich dann auch irgendwo, muss man ja auch sagen, wir können ja nicht einfach als Journalistinnen und Journalisten sagen, da passiert etwas und wir berichten da nicht drüber, weil uns das nicht passt. Also dann muss man halt drüber berichten, aber halt auf eine Art und Weise, wo der Kontext klar wird.
Hat es diese Diskussion bei uns hier im Haus, Deutschlandfunk, wie du sagst, ja auch öffentlich-rechtlich, hat es diese Diskussion hier bei uns im Haus gegeben?
Es hat sie mal gegeben, wo es um die European Games, gegangen ist. Auch eine Veranstaltung, wo auch der sportliche Wert einfach fragwürdig ist. Aber da sind wir eben auf solche Dinge gestoßen, wie eben Rundfunkstaatsvertrag, dass wir uns nicht aussuchen können, worüber wir berichten oder worüber wir nicht berichten. Wir berichten über das, was in der Welt stattfindet. Und in der Welt findet im Moment eben ein Sportereignis in China statt. Ein sehr großes Sportereignis, an dem sehr viele Nationen teilnehmen und das ja sogar geopolitische Bewandtnis hat, wenn man sich jetzt anguckt, dass Wladimir Putin jetzt auch gerade in Peking auf der Tribüne sitzt und sich vorher mit Xi Jinping getroffen hat. Von daher berichten wir rüber. Ich habe insofern Bauchschmerzen und ich weiß nicht genau, wie das dann in den nächsten zwei Wochen sein wird, wenn wir so in den Flow kommen mit sportlichen Ereignissen und wenn dann die Goldmedaillen kommen für die Deutschen. Und da werde ich auf jeden Fall mich immer versuchen, selbst zu überprüfen, dass es eben auch im Deutschlandfunk dann in der Frühsendung zum Beispiel, wo der Platz begrenzt ist, es keine komplette Jubelarie gibt, sondern ich glaube, man muss es immer dann erwähnen, in welchem Kontext diese Spiele stattfinden und in welchem Kontext auch da ein deutscher Athlet Gold gewonnen hat.
Maxi, wie ist das denn eigentlich Haben wir selber jemanden da, wir vom Deutschlandfunk, sind wir da vertreten in Peking?
Also wir als kleine Sportredaktion sind da nicht vertreten. Wir haben uns dagegen entschieden, jemanden dahin zu schicken. Aus dem Grund, weil die Einschränkungen vor Ort einfach so schwerwiegend sind, dass keine freie Berichterstattung, so wie wir uns sie vorstellen, möglich gewesen wäre. Sondern die Leute vor Ort sind wirklich eben in dieser Blase, dürfen sich praktisch nicht zu Fuß bewegen, sondern werden zu den Sportanlagen hin und her kutschiert und haben ansonsten keinerlei Kontakt zur Außenwelt in China. Und das machen eben für uns die Kolleginnen der ARD, die berichten über die sportlichen Hintergründe und eben auch das, was vor Ort irgendwie passiert. Aber für uns hatte es jetzt keinen Mehrwert, das nochmal zu replizieren, wenn wir nicht auch rausgehen können zu den Menschen in China und da eben auch über die Umstände, in denen diese Spiele stattfinden können, zu berichten. Das können wir nicht, das kann niemand so wirklich. Es gibt zum Glück ARD-Kolleginnen, die als Korrespondenten vor Ort sind und nicht in dieser Bubble mit drin sind. Aber das ist der Grund, warum wir dafür entschieden haben, das von hier zu machen, weil es einfach keinen Mehrwert für uns hatte.
Du hast diesen Flow erwähnt beim Zugucken. Hier, ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir auch gerade eben festgestellt, als ich mal für 20 Minuten in diese Eröffnungszeremonie reingeguckt habe. Das ist ja tatsächlich so. Das sind dann wirklich schöne Bilder. Du siehst Menschen aus unterschiedlichen Staaten, die da fröhlich reinlaufen und bei denen man merkt, dass sie sich freuen, dass sie jetzt da sind. Und das Ganze hat tatsächlich so ein bisschen was von Völkerverständigung live, sag ich mal. Es ist tatsächlich berührend. Ich nehme mal an, das ist natürlich genau so gewollt.
Absolut. Und das ist ja auch das Gemeine und deswegen funktioniert das ja auch, dieses Konzept Olympische Spiele, weil das eben so, weil Sport ja erstmal emotional ist und Sport nimmt Leute mit. Ja, Leute, die das zuschauen, und du hast den Aspekt der Völkerverständigung gerade genannt, das sind ja ganz hohe emotionale Werte und mit denen wuchert das IOC ja auch und hinter denen versteckt sich das IOC auch. Und da ist es dann natürlich auch nochmal immer doppelt schwer, da dann immer der Spielverderber zu sein und diese Stimmung dann kaputt zu machen. Ja, und wer diese Stimmung kaputt macht, das ist wie so ein Spielverderber auf einer Party. So, das ist jetzt auch nicht unbedingt immer gern gesehen, sondern für die Staaten, die das dann ausrichten, ist das natürlich auch immer eine tolle Gelegenheit, sich zu präsentieren. Und da spielen dann eben ganz viele unterschiedliche Interessen mit rein, warum diese Olympischen Spiele trotz der großen Probleme, die das auch in der Vergangenheit und gelinde gesagt seit Gründung der Olympischen Spiele der Neuzeit haben, dass dieses Konzept jetzt mehr als 100 Jahre überlebt hat und dass wir eben an dem Punkt jetzt gerade angekommen sind, wo wir angekommen sind. Das hat eben auch wirklich damit zu tun, dass diese Momente, diese emotionalen Momente, ein immer noch so großer Antreiber auch für die Sportlerinnen und Sportler sind, dass die eben nicht sagen, wir verzichten darauf, sondern es ist immer noch der größte Moment im Leben eines Sportlers, da teilzunehmen. Und davon zehrt das IOC.
Maximilian Rieger, dann danke ich dir vielmals hier für deine offenen Worte hier bei der Tag. Danke dir.
Sehr gerne.
Und Maxi und die anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Sportredaktion, die verarbeiten das alles in den kommenden 14 Tagen, nicht nur hier bei uns im Programm im Deutschlandfunk, sondern auch jeden Tag in ihrem eigenen Podcast, der nennt sich Players. Und der erscheint während dieser Winterspiele täglich. Morgen am Samstag geht es da zum Beispiel um die Frage, ob sich Deutschland für Thomas Bach schämen soll. Players also, genau wie dieser Podcast hier. Abrufbereit in der Audiothek-App, bei iTunes, Spotify und überall sonst. So, und bevor ich jetzt weitermache, eine kurze Klarstellung. Wir reden jetzt gleich über die Deutsche Welle. Und ich weiß aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es da immer wieder Missverständnisse gibt. Wir hier heißen Deutschlandfunk. Die Deutsche Welle heißt Deutsche Welle. Und auch wenn das für manche ähnlich klingt, es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Rundfunksender. Die Deutsche Welle ist der deutsche Auslandssender. Der Deutschlandfunk ist das öffentlich-rechtliche Radioprogramm für das gesamte Bundesgebiet. So, die Deutsche Welle ist auf jeden Fall seit gestern in den Schlagzeilen, weil sie in Russland nicht weiter senden darf. Das ist eine Entscheidung der russischen Behörden. Der Deutsche Welle-Betrieb in Russland muss komplett eingestellt werden. Bettina Schmieding aus unserer Medienredaktion beobachtet das für uns. Hallo Bettina.
Hallo Tobias. Ich habe gestern Abend schon ein bisschen bitter geunkt, wie schön es ist, dass denn die russischen Behörden offensichtlich den Unterschied zwischen Deutscher Welle und Deutschlandfunk kennen. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, auch für alle anderen Korrespondentinnen und Korrespondenten wird es jetzt heikel in Moskau.
Ja, warum denn?
Ja, das hatte der Florian Kellermann, unser Korrespondent, heute Morgen bei uns ja im Bericht schon angedeutet. Also die werden jetzt alle ganz genau beobachtet. Sie müssen jetzt nachweisen, dass sie nicht von staatlich finanzierten Sendern stammen und sie müssen sagen, dass sie nicht für den deutschen Journalisten, dass sie nicht im deutschen Journalistenverband sind und all solche Dinge. Also mit anderen Worten, da guckt jetzt die russische Regierung mit der Lupe ganz genau auf jeden Einzelnen. Das Gefühl kann man zumindest kriegen.
Okay, dann fangen wir einmal von vorne an. Seit gestern ist es bekannt, die Deutsche Welle in Russland muss, wenn ich das so richtig sagen kann, ihren Betrieb einstellen. Die dürfen nicht mehr senden. Warum ist das so?
Ja, manche Beobachter sagen, das ist eine miese Retourkutsche. Andere sprechen sogar mittlerweile schon von einem Vergeltungsschlag. Also dahinter steckt eine Entscheidung der deutschen Lizenzbehörden in Bezug auf das Programm RT.de, früher mal Russia Today, heute RT und deren deutscher Ableger DE. Also RT.de hat in Deutschland seit Dezember letzten Jahres gesendet, ein reguläres Live-Fernsehprogramm und wäre damit lizenzpflichtig gewesen. Diese Lizenz ist aber nie beantragt worden und deswegen haben die deutschen Behörden dann gesagt, das ist illegal, das ist quasi wie ein Piratensender, der muss sofort abgeschaltet werden. Und als Konsequenz hat jetzt die russische Regierung entschieden, dass obwohl es nicht das Gleiche ist, können wir gleich noch drüber reden, auch mit dem Programm der Deutschen Welle in Russland zu machen. Also die Deutsche Welle in Russland muss ihre Rundfunkausstrahlung einstellen.
Dann lass uns noch kurz bei der Deutschen Welle bleiben. Was genau bedeutet das für die Ausstrahlung von Deutsche Welle-Programmen in Russland? Sind die ab sofort überhaupt nicht mehr zu bekommen?
Ja, die müssen im Prinzip von all den Distributionen runter, die sie bis jetzt benutzt haben. Also die Deutsche Welle hat seit 2005 eine Lizenz für Russland für ein Programm auf Deutsch und eins auf Englisch. Und diese Programme werden bislang übertragen über Astra-Satelliten und über eine Kabelverbreitung. Das Programm Deutsche Welle Deutsch hat ein russisches Fenster. All das endet jetzt. Die Korrespondenten müssen ihre Büros schließen. Sie verlieren ihre Akkreditierung und, was wahrscheinlich sogar fast noch schlimmer ist, die russischen Behörden überlegen, sie als ausländische Agenten einzustufen in Zukunft.
Also das Ganze möglicherweise, du hast es gesagt, sagt man so, eine Retourkutsche auf die, wie kann man sagen, Nichterteilung einer Sendelizenz für RT.de. Dann lass uns auf RT.de einmal
gucken.
Kurz,
bitte, kann ich, ja, kann ich da das kurz einhaken? Ja. Die Nichterteilung einer Sendelizenz würde ja eigentlich voraussetzen, dass überhaupt eine Sendelizenz beantragt worden ist. Das hat tatsächlich RT.de nie getan. Das heißt, die sind einfach auf Sendung gegangen. Das ist sowas wie ein Piratensender. Die sind auf Sendung gegangen, haben seit Dezember ein TV-Programm ausgestrahlt, live, für eine potenziell große Öffentlichkeit, haben also Rundfunk veranstaltet und das geht nicht ohne Lizenz in Deutschland. Und die Lizenz können sie nicht kriegen, weil sie ihren Hauptsitz in Deutschland haben, anders als die Deutsche Welle, die ihren Hauptsitz in Bonn hat und nur in Moskau quasi ein Programm oder in Russland ein Programm ausstrahlt, ist es bei RT.de anders. Da sind tatsächlich Studios, der Korrespondent, der Chefredakteur, Dutzende von Mitarbeitern in Berlin, Adlershof. Somit sind sie im Prinzip ein deutscher Sender. Und deswegen müssen sie eine Lizenz beantragen. Haben sie aber nie gemacht, haben einfach gesendet.
Das heißt aber, RT.de könnte aus diesem ganzen Schlamassel einfach rauskommen, indem sie eine russische Adresse angeben würden, indem sie sich in Moskau sozusagen als Unternehmen niederlassen würden, dann würden sie eine Sendelizenz in Deutschland bekommen?
Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Das haben sie nie gemacht, weil ich glaube, ein Interesse daran haben sie auch gar nicht. Also das Ziel von RT.de ist ja schon tatsächlich auch hier in Deutschland auf dem Medienmarkt mitzumischen. Die Deutsche Welle, ich habe es gerade gesagt, sendet auf Deutsch und auf Englisch in Russland mit einem russischen Fenster im deutschen Programm. RT.de sendet ausschließlich auf Deutsch. Das heißt, ein russisches Programm sendet nicht russisch hier, sondern sendet Deutsch. Es wäre sicherlich genau zu betrachten, was passieren würde, wenn sie das täten, was alle Auslandssender machen, einen Antrag, eine Lizenz, also einen Antrag auf Zulassung hier mit einem russischsprachigen Programm zu bekommen. Aber das ist nicht ihr Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist, ein deutsches Programm für ein deutsch sprechendes Publikum hier in Deutschland zu machen. Also sind sie im Prinzip de facto ein deutscher Rundfunksender. Mhm. Und wir können gleich vielleicht noch drüber reden, was da die Inhalte sind, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es für die besonders attraktiv ist, wenn sie eine Lizenz, wenn sie ihre Zentrale nach Russland verlegen quasi und eine Lizenz hier beantragen würden für ein russisches Programm.
Dann lass uns mal auf die Inhalte gucken. Was geht da über den Sender bei RT.de?
Ja, verschiedene Dinge. Also der Verfassungsschutz sagt, dass RT.de eigentlich ein maßgebliches Instrumentarium für Desinformation, für Propaganda aus Russland, für vielleicht auch Deutschlandfeindlichkeit, auf jeden Fall für eine ausgeprägte Russlandfreundlichkeit zu sein. Also mit anderen Worten, der Verfassungsschutz hat die sehr wohl im Auge. RT.de dockt hier an eine Art von Lücke. Also die machen Programm für all die Leute, die manchmal denken, ach, es wäre doch schön, wenn es hier mehr Möglichkeiten gäbe. Also die mit den deutschen Programmen, den Standardprogrammen, dem Deutschlandfunk, dem ZDF, RTL, all diesen Dingen nicht viel anfangen können und nach, in Anführungszeichen gesetzt, alternative Medien suchen. Das ist deren Klientel, da wollen sie hin. Und man hört und sieht da vor allen Dingen Desinformation über Corona, über Angela Merkel, das war so ein Hauptziel. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an diese Geschichte mit diesem angeblich von Flüchtlingen vergewaltigten deutsch-russischen Mädchen Lisa. Das war auch eine Geschichte, die RT tatsächlich kolportiert hat in Deutschland. Am Ende ist dabei nichts rausgekommen, bis auf die Tatsache, dass dieses junge Mädchen für mehrere Stunden bei ihrem Freund war. An der ganzen Geschichte war nichts dran, aber diese Idee, ins Volk zu streuen, auch ins deutsche Volk zu streuen, an die Russlanddeutschen, die auch zu den, manche gehören auch zu den Fans von RT.de, ist ja immer ein Zweifel an der Politik hier in Deutschland zu säen.
Mhm. Ich frag mich jetzt bei dem Ganzen dann doch wieder, würde es nicht relativ leicht einen Weg geben, auch für die deutschen Behörden zu sagen, auch so ein Sender darf bei uns auf Sendung gehen, auch wenn wir mit den Inhalten überhaupt nicht einverstanden sind, wir können uns das leisten und die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer können das auch ertragen, dass es auch so einen Sender gibt, der möglicherweise manchmal auch Fake News verbreitet. Das müssen wir nicht sozusagen, das müssen wir nicht ausblenden. Damit können wir umgehen.
Ja, haben wir ja auch. Bis Dezember. Also RT.de hat ja journalistische Inhalte, hat ja Bewegtbilder, hat ja eigene Magazine, hat ja über die eigene Webseite, über YouTube auch eine Zeit lang, bis YouTube gesagt hat, da ist uns zu viel Desinformation drin, die schalten wir mal ab. Aber RT.de hat ja lange und tut es auch immer noch, Menschen in Deutschland erreicht mit seinen Inhalten. Und darf das weiterhin tun. Und das ist der große Unterschied zur Deutschen Welle. Die Deutsche Welle ist abgeschaltet. Die Deutschen Welle-Korrespondenten können nicht mehr arbeiten. RT.de und alle, die für RT.de arbeiten, haben in Deutschland selbstverständlich die Möglichkeit, weiter als Journalisten tätig zu sein. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es gibt hier keine staatliche Behörde, die sagt, russische Journalisten dürfen hier in Deutschland nicht arbeiten. Aber ein Fernsehprogramm, ein Fernsehvollprogramm, ein Live-Fernsehprogramm auszustrahlen aus Deutschland für Deutsche unterliegt Regeln. Und die sind in Deutschland nicht zuletzt historisch gewachsen. Wir wollen in diesem Land keine Propaganda. Und wir haben gute Gründe, das nicht zu wollen. Und danach haben wir unsere Gesetze ausgerichtet.
Das heißt, RT.de kann als Fernsehsender nicht mehr senden. Können die übers Internet weitersenden?
Ja. Das haben sie schon gemacht, Jahre vorher. Die sind ja seit einigen Jahren hier auf dem deutschen Markt tätig. Die können das weitermachen. Sie können nur kein Live-Programm veranstalten.
Was glaubst du, wie kommt man aus diesem ganzen Konflikt? Wie könnte man da wieder rauskommen?
Das würde ja bedeuten, ich glaube, einen Weg aus dem Konflikt zu finden, würde bedeuten oder voraussetzen, dass beide Seiten einen Weg daraus finden wollen. Für mein Gefühl ist das, was jetzt eskaliert, ist von langer Hand vorbereitet, zumindest von der russischen Seite aus betrachtet. Wir haben letztes Jahr im März hier bei uns im Medienmagazin im Deutschlandfunk einen Beitrag gehabt. Da kam der Chefredakteur von RT.de zu Wort, der da schon sagte, sich ankündigte, man werde das Personal in Adlershof in Berlin aufstocken. Man werde jetzt ab Dezember einen Live-Fernsehsender veranstalten. Und ich bin sicher, dass der Chefredakteur von RT.de wusste, unter welchen Bedingungen er das machen darf. Aber eine Lizenz ist, wie gesagt, nie beantragt worden. Und dass dann irgendwann die Behörden kommen und sagen, das ist illegal, das ist ein Piratensender, ihr müsst ihn abschalten, das war eigentlich klar. Das ist eingepreist worden. Und man hat ja in der Pressekonferenz vor 14 Tagen, als Annalena Baerbock in Moskau war, zum ersten Mal die neue Außenministerin, in der Pressekonferenz mit Lavrov gesehen, dass sowohl Frau Baerbock wusste, dass das bald knallt, aber Lavrov wusste es auch. Der hat ja in dieser Pressekonferenz bereits artikuliert, was passieren würde, wenn die deutschen Behörden RT.de das Ausstrahlen eines Live-Programms verbieten würden. Dann hat er gesagt, ja, dann hat das Konsequenzen, ich gebe es mal sinngemäß weiter, wieder auch für deutsche Journalisten, die in Moskau arbeiten. Also da hat es, ich weiß nicht, ob es da eine strategische Planung seitens der russischen Regierung mit RT und RT Deutsch gibt, aber davon, glaube ich, können wir ausgehen.
Also ein Konflikt mit Ansage. Sind gespannt, wie das ausgeht. Bettina Schmieding, vielen Dank.
Sehr gerne. War das gut?
Super.
Reichte das?
Ja, absolut, okay. Das reicht.
Was
das
wir jetzt nicht gemacht gut. haben, wir haben nicht darüber geredet, dass ja RT sagt, RT.de Deutsch sagt, wir haben hier eine Lizenz. Wir haben eine Lizenz aus Serbien. Und das muss reichen. Einem europäischen Abkommen zufolge muss das reichen. Aber da ist die Rechtsprechung eigentlich auch eindeutig. Da, wo der Hauptsitz dieses Unternehmens ist, muss die Lizenz beantragt werden. Es gibt Ausnahmefälle, aber diese greifen offensichtlich in diesem Fall nicht. Die haben dann noch versucht, den Umweg über Luxemburg zu gehen und haben versucht, da eine Lizenz zu beantragen. Und auch die Luxemburger haben gesagt, ihr müsst nach Deutschland gehen und sie da beantragen. Das haben sie nicht gemacht.
Okay. Das habe ich jetzt auch noch mitgeschnitten. Das lassen wir einfach mit dran.
Okay.
Super. Danke dir,
sehr
Bettina.
Gerne.
Danke. Das war's an diesem 4. Februar 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.